Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung haben wir heute ganz kurz 1. Petrus 5, Vers 8. 1. Petrus 5, Vers 8. Da schreibt der Apostel Petrus: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir uns auch vor dem, was wir gerade gehört haben, nicht in Panik versetzen lassen müssen. Ja, die Macht des Bösen ist da, Satan geht umher wie ein brüllender Löwe. Aber du bist der allmächtige Gott, der schützend bewahrend seine Hände um die Seinen legt, auch um uns selber, soweit wir zu dir gehören, unsere Familien, unsere Gemeinde. Dafür loben und preisen wir dich, bitten dich, dass du uns jetzt auch in diesem Gottesdienst Ruhe und Konzentration schenkst, auf dein Wort zu hören. Auch alles, was uns aus der vergangenen Woche bewegen, belasten mag, in Unruhe versetzen mag, dir zu Füßen zu legen, es loszulassen, es in deine Hände zu legen, auf dich zu schauen, Herr. Auch all unsere Lieben zu Hause, dass sie mit uns auch jetzt in dieser Stunde gesegnet sind durch dein Wort und deine Gegenwart. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext haben wir heute Offenbarung 20, wieder zweiter Teil, Offenbarung 20, 1 bis 6, tausendjähriges Reich. Offenbarung 20, 1 bis 6. Wir lesen und hören die Verse gerade nochmal. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre. Und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Und nach diesen muss er für kurze Zeit freigelassen werden. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Zahl derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Am vergangenen Sonntag haben wir die verschiedenen Sichtweisen zum tausendjährigen Reich kurz skizziert. Ich rufe in Erinnerung, der Amillennialismus, der zwar nicht sagt, dass es gar kein tausendjähriges Reich gibt, aber kein zukünftiges noch kommendes, sondern dass das schon mit dem ersten Kommen Jesu begonnen habe. Der Postmillennialismus, der sagt, Jesus kommt erst nach dem tausendjährigen Reich. Vorher wird das tausendjährige Reich durch Wirken der Kirche und Gemeinde entstehen. Und der Prämillennialismus, der sagt, Jesus kommt zuerst, vorher, prä, und dann schafft er selbst das tausendjährige Reich auf Erden. Das wollen wir heute anhand der Aussagen der Heiligen Schrift überprüfen, vertiefen. Und da wir als Christen in Deutschland ja ganz besonders auch von der Reformation her leben, schauen wir nochmal zuvor auf deren Überzeugung. Ich habe da letzten Sonntag schon ein paar kurze Sätze gesagt, aber das schauen wir heute als erstes nochmal etwas genauer an. Die Reformatoren haben, wie wir schon hörten, ein noch kommendes tausendjähriges Reich nicht gelehrt. Sie waren der Meinung, das tausendjährige Reich habe mit dem ersten Kommen Christi schon begonnen. Luther war dann der Meinung, dass etwa um 1020 Satan freigelassen worden wäre und damit die Zeit der Trübsal und so weiter begonnen habe. Das tausendjährige Reich, ich sage es mal so, ist mein Eindruck, war im Wesentlichen auch nicht das Thema der Reformation und der Reformatoren. Verständlich, ihr Thema war die Botschaft von der unverdienten Gnade Gottes. Und vor allem, das fällt auf, in den offiziellen Bekenntnissen haben sie sich, soweit ich gesehen habe, dazu eigentlich nur durch die Zurückweisung besonderer schwärmerischer Lehren geäußert, nicht sonst weiter im Detail. Es ist wichtig zu sehen. Ausdrücklich verworfen haben sie deshalb, soweit ich sehen konnte, nur eine einzige, ganz bestimmte Sicht vom tausendjährigen Reich, nämlich den sogenannten Postmillennialismus, den sie, interessanterweise schauen wir auch noch genauer drauf, als jüdische Lehre bezeichnen. Zum Beispiel in der Confessio Augustana, ist ja wichtig, die Confessio Augustana, kurz CA genannt, ist ja eigentlich das reformatorische Bekenntnis schlechthin. Gab auch noch eine Reihe andere, aber die Confessio Augustana gilt als das entscheidende Bekenntnis überhaupt. Und da haben sie sich geäußert, die Reformatoren in Artikel 17, und sagen auch, werden hier verworfen etliche jüdische Lehren, habe die drei markanten Inhaltspunkte, denen wir immer wieder begegnen, bei den Stellungnahmen der Reformation verschiedenfarblich hervorgehoben, gelb jüdische Lehren, die sich eräugen, dass sie vor, magentafarben hervorgehoben, vor der Auferstehung der Toten nur Heilige, Fromme, ein weltlich Reich haben und, blau hervorgehoben, alle Gottlosen vertilgen werden. Eine solche Lehre, wie sie die Confessio Augustana verwirft, ist in der Tat völlig unzweifelhaft, auch völlig unbiblisch. Denn es wird auch, wie wir letzten Sonntag gehört haben, im tausendjährigen Reich Gottlose geben. Es gibt auch im tausendjährigen Reich Sünder und Verfluchte, wir haben die Jesaja-Stelle gelesen, die das vorgesehene Alter nicht erreichen. Abgelehnt wird in der Confessio Augustana, dass die Frommen vor der Auferstehung der Toten und damit eben auch vor der Wiederkunft Jesu alle Gottlosen überwinden. Es wird also eine Lehre verworfen, die besagt, dass nicht der wiederkommende Herr, sondern eine siegreiche Christenheit das Böse auf der Erde überwinden werde. Und diese Lehre steht tatsächlich im vollkommenen Widerspruch zur Bibel. Wir werden sehen, diese Lehre nimmt heute leider auch wieder deutlich zu in bestimmten Kreisen und man sieht hier eine zunehmende positive Entwicklung. Wobei wir haben in der Vergangenheit zur Genüge gesehen, wie klar Gottes Wort davon redet, dass es umgekehrt sein wird. Und wenn wir aus der frommen Stube hinausschauen in die Welt, auch in die fromme Welt, dann sehen wir, dass es auch genau umgekehrt ist. Vor der Wiederkunft Christi wird das Böse zu ungeahnter Macht heranreifen, das Böse, nicht das Gute, und auswachsen so sehr, dass das Böse in Gestalt des antichristlichen Tieres sogar als Höhepunkt die Heiligen überwindet, zumindest scheinbar. Was die Reformatoren also zurückgewiesen haben, ist nicht die Lehre von einem noch kommenden tausendjährigen Reich überhaupt, sondern ein völlig unbiblischer Triumphalismus. Manche nennen ihn meines Wissens auch Dominianismus, scheint wohl ein Begriff, der in Amerika gebraucht wird. Martin Erdmann hat meiner Erinnerung nach ein Buch darüber geschrieben, über diese katastrophalen Entwicklungen, auch in der pseudofrommen Welt. Und diese Linie sehen wir seit einiger Zeit so ähnlich und zunehmend bei Charismatikern und Pfingstlern. Etwa dort dann unter dem Stichwort Transformation. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Transformation heißt ja zu Deutsch Umwandlung. Da wird die falsche Lehre und Hoffnung verbreitet, dass durch die gewaltige Ausgießung des Heiligen Geistes noch gewaltigere Erweckungen entstehen werden und ganze Gesellschaften, Völker und Nationen in der Kraft des Heiligen Geistes zu christlichen Gesellschaften transformiert würden. Im Grunde wütet diese Irrlehre in neuerer Zeit schon seit den 1960er und 1970er Jahren immer wieder in verschiedener Gestalt und Ausprägung. Historisch konkreter Hintergrund für die Verwerfung in der Confessio Augustana, was wir gelesen haben, scheint unter anderem ein ehemaliger Täufer namens Augustin Bader gewesen zu sein. Der erwartete von einem schwärmerischen Täufer namens Hans Hut und interessanterweise auch von Wormser Juden angeregt, ab Ostern 1530 die Transformation, die Veränderung, aus der das tausendjährige Reich hervorgehen sollte. Es ist immer wieder auch ein bisschen wichtig, es kommt da gleich nochmal drauf, zu verstehen, aus welchen Hintergründen und auch aus welcher Abwehr, welcher falschen Lehre heraus bestimmte Dinge formuliert wurden. Ähnlich wie die Confessio Augustana formuliert Artikel 13, der Schwabacher Artikel, auch ein wichtiges Bekenntnis der damaligen Zeit, desgleichen, und wir sehen gleich wieder die gleichen Formulierungen, gleiche Stichworte, wieder gelb, magenta und blau hervorgehoben, desgleichen werden die verworfen, die auf jüdische Meinung sagen, die Verheißung der Eroberung des gelobten Landes müsse leiblich verstanden werden, und dass vor der Auferstehung und dem jüngsten Gericht werden die Gottlosen allenthalben von den Heiligen unterdrückt und sie, gemeint die Gläubigen, das zeitlich Regiment erringen. Auch hier sehen wir exakt dasselbe. Es wird die unzweifelhaft unbiblische Lehre verworfen, dass die Gläubigen das Böse unterdrücken, und zwar vor der Wiederkunft des Herrn, vor der Auferstehung der Toten, vor dem jüngsten Gericht, auf der Erde herrschen. So auch bei Melanchthon, das war ja gewissermaßen Luthers rechte Hand, ein hochintelligenter Mann, den Luther allerdings gelegentlich wegen seines Kleinglaubens rügen musste, aber ein blitzgescheiter Kopf, der Melanchthon. Wieder die gleichen farblich hervorgehobenen Stichworte. Verflucht soll sein und verdammt der judaistische Irrtum der Anabaptisten, welche erdichten, die Kirche werde vor dem jüngsten Tag eine Art weltlicher Herrschaft sein, in welcher die Frommen herrschen und mit den Waffen alle Gottlosen austilgen und alle Reiche der Welt einnehmen. Ich denke, das ist an dieser Stelle mal wichtig gewesen, das mit dreifachem Zeugnis zu belegen. Wir sehen, es ist eine absolut glasklare rote Linie, die die Reformatoren in ihren verschiedenen Statements verfolgen. Es sind immer die gleichen drei Stichworte, drei Punkte, die sie kritisieren und die zum Beispiel den von uns vertretenen Prämillennialismus überhaupt gar nicht betreffen. Interessant ist, dass jedes Mal Bezug genommen wird, erstes gelb hervorgehobenes Stichwort, jüdische Lehren oder hier bei Melanchthon jüdischer Irrtum. Damit dürften Lehren keineswegs aus der Bibel selbstverständlich, sondern aus dem babylonischen Talmud gemeint sein. Dieser behauptet unter Verdrehung alttestamentlicher Verheißungen für das tausendjährige Reich, das Judentum als Volk Gottes würde am Ende der Zeit die Weltherrschaft an sich reißen und über die Ungläubigen herrschen. Das ist im babylonischen Talmud-Judentum, wo auch dann das Kabbalah-Thema mit dazugehört und so weiter, leider Strömungen gibt, die genau diese Sicht vertreten, dieses Anliegen verfolgen, wird man festhalten müssen. In der Tradition dieses babylonischen Talmuds wird auf erschreckend menschenverachtende und zum Teil zutiefst rassistische Weise gelehrt, dass die Juden als auserwählte Nation eine einzigartige Form des Menschseins darstellen. Es gibt dann Zitate, Aussagen, mit denen praktisch jedem Nichtjuden das Menschsein im Grunde abgesprochen wird und Nichtjuden auf das Niveau von Tieren herabgewürdigt werden. Am Ende der Zeit würde dann das jüdische Volk den ihm gebührenden Platz einnehmen, die übrigen Völker der Erde beherrschen, unterwerfen. Genau das aber sagt die Bibel nicht, sondern Christus wird im tausendjährigen Reich herrschen und seine Heiligen mit ihm. Unter diesen werden gewiss auch, soweit ich das sehe, Menschen israelitischer Herkunft sein, zum Beispiel die Apostel und viele mehr. Aber eben nicht speziell die Juden oder solche, die sich dafür halten. Tatsächlich sagt die biblische Prophetie für das tausendjährige Reich voraus, dass das wahre Israel seine Berufung erreichen und nicht mehr von fremden Völkern unterdrückt werden wird. Aber das wird eben erreicht durch den wiederkommenden Herrn und nicht durch eigene menschliche Kraft, weder des Judentums noch des Christentums. Was durch eigene Kraft erreicht wird, das ist das antichristliche Reich des ultimativ Bösen. Und genau darin werden derartige satanisch infiltrierte, eingeflüsterte, anmaßende Bemühungen auch führen zum Reich des ultimativ satanisch Bösen, wie wir es heute sehen. Aber eben auch nicht durch eigene Kraft, sondern in der Kraft Satans. Wichtig ist zur Differenzierung diese eben skizzierte falsche Lehre, die die Reformatoren als jüdische Lehre oder als judaistischen Irrtum zurückweisen, gehört nicht zur Tora, gehört nicht zum Wort Gottes des Alten Testaments und damit auch nicht zum wahren Judentum, nicht zum echten Volk Israel. Es ist vielmehr eine satanische Entstellung durch den babylonischen Talmud und seine Anhänger. Dennoch muss man diese Linie ernst nehmen. Das ist eine Linie, die gibt es leider. Dürfen wir aber nicht dem Judentum pauschal überstülpen und sagen, die sind's. Quatsch. Es gibt leider überall schwarze Schafe. Ja. Sogar in christlichen Reihen. Außerdem ist wichtig und interessant, wen Melanchthon da als Gegenüber sieht. Nämlich den judaistischen Irrtum der Anabaptisten. Das sind die Wiedertäufer, Anna erneut Anabaptisten. Aber das muss man auch den taufgesinnten Geschwistern eben immer wieder sagen, die nehmen das oft pauschal. Wenn in der Zeit der Reformation Täufer oder Wiedertäufer kritisiert wurden, dann meinen sie, das wäre das Täufertum schlechthin. Nein, sondern das waren damals schwärmerische Ausprägungen des Täufertums, gegen die die Reformatoren das Wort ergriffen haben. Und diese Gruppe, die hier unter dem judaistischen Irrtum der Anabaptisten gefasst werden, die haben diese Lehre, dass das Volk Gottes am Ende die Weltherrschaft antrete, aufgegriffen und wie es im Prinzip auch der Amillennialismus tut, bezog man nun die Verheißungen des Alten Testaments für Israel auf die Gemeinde und übernahm dabei noch Entstellungen vom babylonischen Talmud. Also während diese talmudische, jüdische Lehre sagt, das jüdische Volk wird die Völker unterdrücken und beherrschen und die Gottlosen ausrotten, gegebenenfalls, hat nun dieses schwärmerische Täufertum das auf die Gemeinde bezogen und hat gesagt, das neutestamentliche Volk Gottes wird mit dem Schwert gegebenenfalls auch die Ungläubigen ausrotten und eine weltweite Herrschaft errichten. Man hat im Prinzip eins zu eins das Ganze, diesen ganzen Irrtum auf die christliche Gemeinde und die Kirche übertragen. Und dieses schwärmerische Täufertum wurde beispielsweise von Thomas Münzer, vom Namen her bekannt, von manchen irrtümlich verklärt, war eine ganz schwierige Gestalt, vertreten, der versuchte, das mit Gewalt zu verwirklichen. Der rief zum Beispiel den versammelten Landesfürsten bei einer Gelegenheit zu, ein gottloser Mensch hat kein Recht zu leben, wo er die Frommen behindert. Wie uns Essen und Trinken ein Lebensmittel ist, so ist es auch das Schwert, um die Gottlosen zu vertilgen. Originalton Thomas Münzer. Wir sehen hier eine aggressive, eine militante Form angeblichen Christentums, die in menschenverachtender Weise Nichtgläubigen mehr oder weniger das Lebensrecht abspricht. Eine solche Sicht entsteht fast zwangsläufig, wenn man alttestamentliche Maßstäbe und Verheißungen in entstellter Weise dazu hin noch auf die Gemeinde überträgt. Also da muss man insgesamt ganz arg aufpassen, wenn man die alttestamentlichen Verheißungen für Israel einfach vorschnell auf die Gemeinde überträgt. Ist immer schon gefährlich. Und wenn man es dann noch in talmudisch, babylonisch, talmudisch entstellter Weise tut, dann wird es doppelt und dreimal gefährlich. Und genauso erleben wir es bei Thomas Münzer. In der Tat haben wir im Alten Testament eine Theokratie, eine Gottesherrschaft. Und in der Tat gilt hier, wer sich gegen Gott und seine Ordnungen auflehnt, hat in diesem Volk im Prinzip keinen Platz mehr, weil er das ganze Volk entheiligt, Beispiel Achan. Das lässt sich so aber eben nicht auf die christliche Gemeinde des Neuen Testaments und auch nicht auf das tausendjährige Reich übertragen. Vor Beginn des tausendjährigen Reichs wird das Böse gerichtet und vernichtet. Nachdem Satan aber gebunden ist im tausendjährigen Reich, wird das Volk Gottes die Gottlosen nicht bekämpfen, sondern die Völker werden von sich aus Gott suchen. Ist eine wesentlich andere Dimension. Die falschen Lehren etwa eines Thomas Müntzer muss man vor Augen haben, wenn man die Verwerfungen der Reformatoren liest. Das war der Gegner, den sie vor Augen hatten beispielsweise und den sie mit scharfen Worten zurückgewiesen haben. Man darf Äußerungen aus derartigen theologischen Kampfzeiten nie einfach aus ihrem geschichtlichen Zusammenhang reißen. Man muss immer bedenken, in welche konkrete Situation hinein wurden sie gesprochen, welcher konkreten Fehlentwicklung soll entgegengetreten werden. Solche Aussagen stammen ja nicht vom grünen Tisch weltabgeschiedener Gelehrtenstuben, sondern da mussten Fehlentwicklungen zurückgewiesen werden, die die ganze Sache der Reformation bedroht haben. Festhalten müssen wir, dass in den genannten Abschnitten ein tausendjähriges Reich, das durch den wiederkommenden Herrn auf der Erde errichtet wird, nicht zurückgewiesen wird. Das ist hier überhaupt gar nicht im Blick. Man muss also auf den genauen Wortlaut achten, damit man wahrnimmt, welche Lehre vom tausendjährigen Reich bei diesen Verwerfungen im Blick ist. Was wir bei Müntzer und anderen Schwärmern sehen, ist letztlich, ich habe schon gesagt, die Lehre des sogenannten Postmillennialismus. Wesentliches Kennzeichen, dass die Kirche bzw. die Christenheit das tausendjährige Reich des Friedens schafft und nicht der wiederkommende Herr, sondern im Grunde eben umgekehrt, die Kirche, die Christenheit legt dem Herrn eine christianisierte Erde als Frucht ihrer Arbeit zu Füßen, unter völliger Verkehrung dessen, was die Bibel sagt. Und wie man schon bei Müntzer sieht, treten dann immer stärker gesellschaftliche und politische Aspekte in den Vordergrund. Ganz große Gefahr auch heute. Teils noch mit geistlichen Anliegen vermengt, teils auch ganz ohne sie. Und deshalb hat der Postmillennialismus alle Kennzeichen der Schwärmerei. Man strebt nach Dingen, die uns Gott für diese Weltzeit nicht verheißen hat. Fängt zum Beispiel in charismatischen Kreisen mit Joel an, mit der Geistausgießung, dass man diese Geistausgießung, die mit Pfingsten gewiss begonnen hat, aber noch nicht in der von Joel vorhergesehenen Weise geschehen ist, auf die Jetztzeit überträgt. Mit allen fatalen Folgen. Und fast schon zwingend vertritt deshalb die charismatische Bewegung mehr oder weniger stark diese Lehre. Transformationslehre hatte ich schon erwähnt. Wir haben es vor Jahrzehnten schon gesehen, da wurden durch sogenannte geistliche Kriegsführung, ich weiß nicht, ob die heute noch praktiziert wird, über ganzen Gebieten und Völkern zunächst die Dämonen gebunden, dann die Völker evangelisiert, meinte man, und angeblich so ganze Gesellschaften, Staaten transformiert. Diese Lehre gewinnt in den letzten Jahren unter charismatischem Einfluss immer mehr Anhänger, auch unter den Evangelikalen. Da war ganz katastrophal 1996 die Kasseler Erklärung. Und wir sehen Beispiel dann die Micha-Initiative, glaube ich, seit 2006 in der Evangelischen Allianz am Laufen. Mit dieser klingt sich die sogenannte evangelikale Welt in die weltlichen Millenniumsziele der Vereinten Nationen ein, im Kampf gegen Ungerechtigkeit und Armut. Und damit begibt sich die Evangelische Allianz und die sogenannte evangelikale Welt genau auf den Weg, den sie berechtigt zuvor jahrzehntelang beim Weltkirchenrat kritisiert hat. Das ist genau das Gleiche, genau die gleichen Stichworte. Die übernimmt man jetzt. Auch wie große Teile der sogenannten Christenheit bei der Umsetzung von Corona-Maßnahmen mitgewirkt haben, ist in diesem Zusammenhang zu verstehen. Das ist ein ganz breiter Trend, Bill Hybels, Rick Warren, dann gab es einen Schweizer Pastor, mir sagt, ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, der in der ähnlichen Schiene arbeitet. Wir als Christen sind für die Welt, für die Stadt wichtig. Deshalb ein neuer Pastor, der geht als erstes zum Bürgermeister, macht Vorstellungsgespräch. Was erwarten Sie von uns als Gemeinde? Wir sind für Sie als Gemeinde, als Stadt, als Kommune wichtig. Wir verbessern die Welt. Das heißt nicht, dass Christen sich nicht auch zum Wohl der Stadt und so weiter einsetzen dürften, aber das ist nicht unser vorrangiger Auftrag. Wenn wir treu gegenüber dem Herrn in seinen Ordnungen leben, haben wir selbst automatisch gewissermaßen eine positive Wirkung auf unsere Umwelt, auf die Stadt, auf unsere Umgebung. Aber Wir sehen an dieser Stelle, man sieht sich dann zunehmend nicht mehr in erster Linie als Verkündiger des Evangeliums an Menschen, die ohne Jesus verloren sind, sondern als Weltverbesserer. Und dann, weil man die eigenen Ansprüche ja erfüllt sehen will, mit Christianisierung und so weiter, muss man, weil die Realität es nicht hergibt, die Definitionen immer weiter herabstufen. Christ sind dann auf einmal nicht mehr die Menschen, die ganz bewusst dem Bösen abgesagt haben, die sich in einer persönlichen Bekehrung Jesus Christus zugewandt haben und wissen, dass sie ohne ihn ewig verloren sind, sondern Christen sind dann irgendwie quasi alle Menschen guten Willens. Kann man in der evangelikalen Bewegung in diesen ganzen Szenen ganz stark sehen, diesen Trend. Der ist sicherlich nicht überall gleich stark ausgeprägt. Da gibt es sicher auch diese weltlichen Bemühungen noch in Verbundenheit mit der Verkündigung des Evangeliums. Aber wo dieser Weg einmal eingeschlagen ist, das kann man kirchengeschichtlich immer nachvollziehen, bleibt die Verkündigung des Evangeliums, der Ruf zur Umkehr immer mehr auf der Strecke und die Weltverbesserung und das politische Engagement tritt immer stärker in den Vordergrund. Für die heutigen Herausforderungen ist deshalb dieser sogenannte Postmillennialismus äußerst gefährlich, da ihm jede realistische Einschätzung dessen fehlt, was heute schon geschieht und was in Zukunft noch zu erwarten ist. Kommen wir nach diesem Blick auf die Reformatoren und diese Entwicklungen zum wesentlich wichtigeren noch zum Schluss, nämlich zum Blick auf die Bibel. Der Amillennialismus geht ja davon aus, dass das tausendjährige Reich mit dem ersten Kommen Jesu begann. Dabei kann er sich durchaus aus Aussagen der Heiligen Schrift stützen, zumindest scheinbar, etwa 1. Johannes 3, Vers 8. Danach ist Christus gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Oder in Markus 3, Vers 27 sagt Jesus, es kann niemand einen Starken in sein Haus fallen und seinen Hausrat rauben, es sei denn, dass er zuvor den Starken binde und alsdann sein Haus raube. Eben die Menschen, die zuvor in der Sklaverei Satans gelebt haben, nun heraus befreit. Aus diesen und ähnlichen Aussagen des Neuen Testaments wird dann geschlussfolgert, dass Christus schon bei seinem ersten Kommen Satan gebunden und somit das tausendjährige Reich begonnen habe. Wir sehen, völlig aus der Luft gegriffen ist diese Sichtweise zunächst nicht, aber bei näherem Hinsehen ist sie biblisch eben nicht haltbar. Die Bibel selbst gibt einen ganz klaren Ablauf vor, sowohl in Offenbarung 20 wie auch in Hesekiel 37 bis 39. Im weiteren Verlauf der Offenbarung werden wir auch diesen Abschnitt des Alten Testaments noch genauer parallel betrachten, so Gott will und wir leben. Grundsätzlich muss auch nicht völlig ausgeschlossen sein, dass ein späterer Abschnitt in der Offenbarung zeitlich wesentlich früher einzuordnen ist. Offenbarung 12 ist etwa ein Beispiel dafür. Dort sind zumindest die ersten Verse, die beschreiben die Geburt Jesu und seine Verfolgung durch Satan, was ja tatsächlich vor 2000 Jahren stattgefunden hat. Dass man den späteren Abschnitt zeitlich nach vorn verlagern kann, etwa um 2000 Jahre, trifft aber hier bei Offenbarung 20 eindeutig nicht zu. Vers 4 schließt das ausdrücklich aus. Der rot markierte Teil des Zitats hier. Vers 4, und ich sah Throne, und sie setzten sich, und das Gericht wurde ihnen übergeben, und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen. Und jetzt werden die näher beschrieben, um welche es hier geht, die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Das heißt, Offenbarung 20, 1 bis 10 ist mit absoluter Verbindlichkeit und ganz eindeutig zwingend nach den Ereignissen von Offenbarung 13 bis 19 einzuordnen, weil das Kommen des Tieres mit dem Mahlzeichen etc. wird vorausgesetzt, muss zwingend vorausgegangen sein. Außerdem haben wir auch schon das Gericht, Und das kann frühestens das von Matthäus 25 sein, um das es sich wohl auch tatsächlich handeln dürfte. Und da, Matthäus 25, lesen wir Vers 31 folgende: Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle Heiligen mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Also auch das erste Gericht findet ausdrücklich erst statt, nachdem der Herr in Herrlichkeit wiedergekommen ist. Außerdem finden diese Gerichte, dieses Gericht und das tausendjährige Reich ausdrücklich erst nach der ersten Auferstehung statt. Das ist ganz wichtig, auch das haben, so sehr ich die Reformatoren einschließlich Martin Luther schätze, da staune ich etwas, das haben sie übersehen. Oder sie haben es nicht ernst genommen, obwohl es die Bibel messerscharf, glasklar, eigentlich unübersehbar sagt. Amillennialisten vertreten in der Regel die Meinung, es gäbe nur eine Auferstehung. Gottes Wort aber sagt ganz klar das Gegenteil. Man kann die andere Meinung unter Berufung auf die Schrift, sorry, wenn ich so sage, man kann sie nicht vertreten, denn die Bibel sagt es klar anders. Schon allein hier in Offenbarung 2 bis 6, oder 5 und 6, Offenbarung 20, es kann auch keine fortlaufende Auferstehung geben, dass so quasi die erste Auferstehung ein fortlaufendes Ereignis wäre. Sonst hätte Paulus ja nicht gesagt, dass er lieber überkleidet und nicht entkleidet würde. Denn mit der Auferstehung und Entrückung ist ja automatisch auch das Angetanwerden mit dem himmlischen Herrlichkeitsleib gemeint. Damit die Seelen ohne himmlischen Herrlichkeits beim Herrn sind, braucht es keine Auferstehung, das sind sie vorher schon. Und wir sehen aber eben in der Bibel die verstorbenen Gläubigen im Abrahams Schoß oder am Fuße des Altars, aber nicht auf irgendwelchen Thronen mit Christus herrschend. Das ganze biblische Aussage stimmt dann nicht. Und wir halten fest, die Bibel lehrt zwei Auferstehungen. Nämlich die erste Auferstehung vor Beginn des tausendjährigen Reichs, wenn Jesus wiederkommt. Das lehrt Gottes Wort auch schon in 1. Korinther 15, 22 folgender. Schreibt Paulus, denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus auch alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Und jetzt entfaltet Paulus die Ordnung, die Reihenfolge der Auferstehung. Der Erstling, Christus, Ostern, sodann die, welche Christus angehören, bei seiner Ankunft, wenn Jesus wiederkommt. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt weggetan hat. Die Aussage ist ganz klar, wenn Jesus wiederkommt, dann tritt er zunächst die Herrschaft, sichtbar die Herrschaft an. Er regiert von Jerusalem auf dem Thron Davids über das Volk Israel und die ganze Welt. Wichtig, damit man es richtig einordnen kann, hier gibt es aber noch Herrschaft, Gewalt und Macht. Wenn der Teufel für kurze Zeit freigelassen ist, dann dem Feuersee überantwortet wurde, dann kommt, Vers 25, 1. Korinther 15, das Ende, wenn er das Reich dem Vater übergibt. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Ganz genau unterscheiden, zu diesen Feinden gehört Satan, der während des tausendjährigen Reichs gebunden, aber noch nicht endgültig dem Verderben übergeben ist. Als letzter Feind, sagt 1. Korinther 15, 26, wird der Tod abgetan. Sehen wir genauso Offenbarung 15. Offenbarung Schluss, da wird, wir haben gesehen, Antichrist, falsche Prophet, sind schon in den feurigen Pfuhl geworfen, Satan kommt in den feurigen Pfuhl und als letzter, exakte Übereinstimmung mit 1. Korinther 15, wird der Tod in den feurigen Pfuhl geworfen. Und dann, liebe Geschwister, aber erst dann, damit wir das, was Paulus hier sagt, richtig einordnen, erst dann hört diese Welt mit allen Herrschaften, Gewalten und Mächten auf, vorher nicht. Dann hat Jesus als Sohn Davids und als Messias seine Aufgabe erfüllt und übergibt alles wieder dem Vater. Vers 28, 1. Korinther 15, wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Soweit erste Auferstehung. Die zweite Auferstehung zum großen Weltgericht aber geschieht erst nach dem tausendjährigen Reich, sagt Offenbarung 20, 11 bis 15 eindeutig. Von dieser Unterscheidung zwischen der ersten und zweiten Auferstehung redet ganz klar unmissverständlich auch Offenbarung 20, unser Abschnitt. Das gucken wir uns gerade nochmal an. Das ist ganz wichtig und ich sage da leider gelegentlich, auch wenn ich da lieben bibeltreuen Brüdern etwas auf die Zehen trete damit, das muss an dieser Stelle sein. Es ist klar gesagt, man kann es nicht anders sehen. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig. Bis die 1000 Jahre vollendet waren, das ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Man sieht völlig unabhängig vom äußeren Ablauf der Offenbarung, dass dieser Abschnitt jetzt halt mal in Kapitel 20 steht, sagt auch der Inhalt ganz klar, dass das tausendjährige Reich in die Zeit nach der sichtbaren Wiederkunft und nach der ersten Auferstehung einzuordnen ist. Da gibt's nichts zu drehen und zu deuteln. Sorry, wenn ich euch so lange mit diesen biblischen Dingen belasten musste, aber es gibt da eben auch in der Christenheit, ich hatte letzten Sonntag gesagt, ein auch unter bibeltreuen Christen heiß umstrittenes Thema, womit Inbrunst und manchmal auch mit viel Energie, gelegentlich auch Furie, bestimmte Positionen verteidigt werden. Und deshalb ist es wichtig, in aller Ruhe Klarheit auf den biblischen und an dieser Stelle eindeutigen biblischen Befund zu achten und auch zu sehen, warum wir genau diese Überzeugung vertreten und keine andere. Außerdem müssen wir sagen, das ist auch ein Problem, denke ich, was in der mehr zu Irrtümern führt und unterscheiden, ja, Satan ist schon beim ersten Kommen Jesu im Prinzip besiegt. Und das gibt uns ja auch die Freude und eine gewisse Ruhe und Gelassenheit, auch wenn ich selber jeden Tag erneut darum beten muss in diesem ganzen Wahnsinn und Bösen. Aber zu wissen, wir haben es mit einem im Prinzip besiegten Gegner zu tun, das ist richtig. Und das halten wir fest, dürfen wir uns auch nicht in Frage stellen lassen. Und tatsächlich hat Jesus in gewisser Hinsicht mit seiner Himmelfahrt die Herrschaft angetreten, zweifelsfrei. Er kann bei seiner Himmelfahrt den Jüngern sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist die eine Wahrheit. Aber wir leben als Christen in dieser Welt in der berühmten Spannung des jetzt schon und noch nicht. Und das gilt auch hier. Und dieses noch nicht dürfen wir nicht vergessen. Denn dennoch, obwohl das gilt, ist Satan eben auch noch der Gott dieser Welt und der Fürst dieser Welt. Johannes 12, Vers 31 sagt Jesus zwar, nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen, nämlich aus dem Himmel. Satan wird da aus dem Thronsaal Gottes verbannt, zu dem er Zugang hatte, wie uns das Buch hier berichtet. Und er ist nun auf die Erde geworfen. Jesus sieht in Lukas 10, 18 wie einen Blitz aus dem Himmel fallen. Richtig, aber nur ein Teil der Wirklichkeit. Der andere Teil, 2. Korinther 4, Vers 4, Satan ist immer noch der Gott dieses Äons. Als Paulus das 2. Korinther 4, 4 schreibt, ist der Sieg Jesu über Satan bereits erfolgt. Der ist da bereits Geschichte. Der ist da Realität. Und trotzdem müssen wir sehen, bezeichnet Paulus Satan immer noch als Gott dieses Äons, Gott dieser Weltzeit. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat. Über uns ist er nicht mehr Gott, denn wir sind ja aus seinem Reich der Finsternis des Bösen durch Jesus herausgerettet und hinübergetreten ins Reich des Lichts. Aber er ist der Gott der ganzen Masse der Menschheit, die nicht zu Jesus gehört. Wir sehen Satan also auch nach der Himmelfahrt Christi durchaus weiter erschreckend munter am Werk. Sonst hätte Petrus, haben Sie als Lesung gelesen, 1. Petrus 5, 8, nicht warnen müssen, seid nüchtern und wachet. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Man kann den Amillennialisten, die quasi sagen, irgendwann wurde der Satan dann wieder befreit, zugestehen, dass sie immerhin die heutige Realität des Bösen ernst nehmen. Aber auch wenn wir jetzt mit Luther sagen, das tausendjährige Reich begann mit Christi Himmelfahrt und hat dann um 1020 geendet, wenn wir die Zeit bis 1020 anschauen, liebe Geschwister, war das tausendjähriges Reich? War Satan da gebunden? Die Gemeinde wurde vom ersten Tag an verfolgt von den Juden, von den Römern, Domitian, Diokletian. Ich habe es schon mal erzählt. Blut der Christen in Trier, der Märtyrer hinuntergeflossen, viele, viele Kilometer die Mosel hinab. Das war doch nicht tausendjähriges Reich. Die ganze Unterdrückung durch den Islam, der im Nu, in wenigen Jahrzehnten im Grunde genommen die Christenheit des Vorderen Orients, Nordafrikas, weggelöscht von der Landkarte, getilgt hat. Das ganze Leid, das auch in den Jahren 600 bis 1000 Menschen, Christen durch den Islam erleiden mussten, das ist doch nicht tausendjähriges Reich. Also bei allem Verständnis, auch wenn dann hinterher die Realität des Bösen wieder ernst genommen wird, aber da wird sie irgendwo doch sehr wirklichkeitsfremd ausgeblendet. Während des tausendjährigen Reichs, liebe Geschwister, ist Satan ja nicht nur mit einer eisernen Kette gebunden. Das heißt, er kann nicht mehr umhergehen wie ein brüllender Löwe. Der kann allenfalls noch klirrend in Ketten, in Tippelschrittchen, wir kennen das vielleicht aus Filmen, so mit Fußfesseln und so weiter, da, wie die da so anetäppeln. Ja? Also so haben wir uns den bestenfalls vorzustellen. Und selbst das kann er nicht mehr, dann ist er nicht nur gebunden, er ist in den Abyssos geworfen. Und der Abyssos ist nicht nur verschlossen, verriegelt, Schlüssel dreimal rumgedreht, quasi weggeworfen, im himmlischen Tresor aufbewahrt, dass da keiner vor Zeiten rankommt, der ist auch noch versiegelt. Und das nicht von irgendwem, sondern vom Boten des allmächtigen Gottes. Also man muss ja ernst nehmen, gerade wie da die Offenbarung 20, das in vier wichtigen Begriffen, in vier Vorgängen, gebunden, in den Abyssos geworfen, verschlossen und versiegelt. Aller guten Dinge sind drei, aber wenn es der Bibel besonders wichtig ist, dann setzt sie noch ein viertes dazu. Ja? Vierfach wird betont, dass der Kerl hier komplett außer Kraft gesetzt, schachmatt gesetzt, weggesperrt ist. Und wo der allmächtige Gott zuschließt und versiegelt, liebe Geschwister, da tut keiner mehr auf. Für Satan gibt es definitiv kein Entkommen, bis der Allmächtige da wieder aufmacht. Und wenn er in dieser Zeit des tausendjährigen Reichs überhaupt noch irgendwo geht, dann nicht auf dieser Erde, sondern bestenfalls humpelnd hinkend im Abyssos. Also in der Zeit des tausendjährigen Reichs ist er definitiv nicht Gott und Fürst dieser Welt. Er ist ein Eingekerkerter, ein total Entmachteter, er hat rein gar nichts mehr zu melden. Die Lehre, dass das tausendjährige Reich schon mit der Himmelfahrt begonnen habe, entbehrt, auch wenn sie, haben wir gesehen, scheinbar einige biblische Argumente für sich aufführen kann, bei genauem Hinsehen, aber jeder biblischen Grundlage. Insbesondere dem Postmillennialismus, der lehrt, dass das tausendjährige Reich im Laufe der Zeit durch das vollmächtige Wirken der Christenheit entstehen würde, müssen wir entgegenhalten. Nach Offenbarung 13,2 gibt der Drache Satan dem Tier aus dem Meer seine Kraft, seinen Thron und große Vollmacht. Wir haben aber gesehen, nach Offenbarung 20 im tausendjährigen Reich hat Satan weder Kraft noch Thron noch Vollmacht. Also es geht nicht. Es fehlen alle Grundlagen dafür. Beim Postmillennialismus auf der ganzen Linie, beim Amillennialismus auf der halben Linie. Wir hatten am vergangenen Sonntag schon auf Jesaja 65, Jesaja 11 geschaut. Der Knabe, der mit 100 Jahren vorzeitig stirbt und so weiter, oder der Löwe, der mit dem Rind friedlich auf der Weide liegt, etc. Wer ein noch kommendes tausendjähriges Reich leugnet, kann mit all diesen Verheißungen letztlich nicht wirklich etwas anfangen. Dabei sagt Jesus, und das müssen wir ernst nehmen, es wird nicht ein Jota vom Wort Gottes hinfallen, nicht das winzigste Häkchen. Es wird und es muss sich alles auf Punkt und Komma erfüllen. Und auch die moderne Medizin hat es in den vergangenen zwei Jahrtausenden nicht hingekommen, dass ein 100-Jähriger als Sklave gilt, als Knabe gilt. Und alle Charismatiker der Welt haben es nicht vermocht, dass die Löwen der Serengeti nur noch Gras statt Antilopen fressen. Also bleiben wir realistisch auf dem Boden. Da mögen Sie noch so viele von Geistausgießungen schwärmen und noch so viele Feierkonferenzen abhalten. Das alles geschieht erst, wenn der Herr sichtbar wiederkommt. Ja, wir leben als Christen in einer Spannung, dieses jetzt schon, Satan ist besiegt, und dieses noch nicht, er ist der Böse, der Gott und Fürst dieser Welt. Weggebunden, eingesperrt ist Satan aber eben bisher nicht. Und so nimmt, obwohl Jesus alle Macht hat im Himmel und auf Erden, das Böse weiter zu. Und unsere Strategie, unsere Anweisung, liebe Geschwister, kann in dieser Zeit nur heißen, wegschauen vom Bösen. Ich sage es immer wieder, wird gelegentlich darauf hingewiesen, Bruder Zandke, aber das heißt auch aufschauen auf Jesus, den Anfänger, Vollender unseres Glaubens. Nein, es ist noch schöner, es heißt tatsächlich wegschauen. Ganz wichtig, gerade in dieser Zeit, und da geht mir es auch immer wieder mal so, ich sage es ja, ich werde ja auch mit diesen ganzen Horrornachrichten tagtäglich geflutet und man steht in der Gefahr, wie das Kaninchen auf die Schlange, auf dieses Böse zu schauen, sich die Freude, die Kraft, die Ruhe von diesem Bösen rauben zu lassen. Und deshalb sagt die Bibel, wegschauen von diesem ganzen Bösen, hin auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir schauen auf den wiederkommenden Herrn und lassen deshalb nicht vom Bösen, so mächtig es um uns herum toben mag und so hautnah es uns vielleicht auch manchmal kommen mag. Wir lassen davon nicht unser Leben bestimmt sein, sondern vom Blick auf den wiederkommenden Herrn. Und so sind wir wesensmäßig dann zugleich auch ein Bollwerk gegen das Böse auf dieser Erde, in unserem Blick auf Jesus, im Vertrauen auf ihn, in unseren Gebeten zu ihm. Amen. Jetzt erheben wir uns zum Gebet. Ja, himmlischer Vater, treuer Heiland Jesus Christus, darauf kommt wirklich alles an, ob wir ganz persönlich bereit sind. Und dass wir über allem Toben des Bösen, über allen Bemühungen der Finsternis, unsere Gedanken, unsere Blicke zu fesseln, auf sich zu richten, auf den täglichen Überlebens- und Abwehrkampf in diesem Bösen, gegen dieses Böse, dass wir doch begreifen, der entscheidende Sieg gegen all dieses Böse ist eben nur auf eine Weise zu erringen, indem wir heraustreten, ganz bewusst, ganz entschieden, ganz klar, raus aus der Macht der Finsternis und hinein in dein Reich des Lichts. Und dass wir dich, unseren treuen Heiland Jesus Christus, den Mensch gewordenen Gott, der für unsere Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben ist, als unseren ganz persönlichen Herrn und Heiland annehmen. Dann stehen wir auf der Seite des Siegers, dann haben wir jetzt schon, auch in all der Not dieser Tage, in allen Anfechtungen und Anfeindungen, Teil an deinem Sieg. Dann kann uns nichts wirklich Ernsthaftes mehr geschehen, denn wir sind in dir gerettet. Und du umgibst uns von allen Seiten. Und wenn du wiederkommst, unsichtbar zur Entrückung und erst recht sichtbar in Herrlichkeit, dann gehören wir zu dir, Herr. Und gehen einem Leben in ewiger Freude und Herrlichkeit entgegen, das heute schon seinen Anfang nehmen darf. Schenk du doch, dass noch viele Menschen das bewusst wird, dass sie sich nicht davon abhalten, in aller Klarheit und Entschlossenheit diese Entscheidung für sich persönlich zu treffen, und dann auch fröhlich und gewiss zu sein, dass ihre Namen im Buch des Lebens geschrieben sind, die Wohnung im Himmel für sie reserviert, der Tisch am himmlischen Hochzeitsmahl für sie gedeckt. Ja, schenke doch, dass jeder von uns auch dazugehört. Und dass wir dann auch in diesem Wissen ruhig und getrost sein dürfen in diesen Tagen und wirklich wissen, du bist bei uns, du gehst uns voraus, auch jetzt in diese kommende Woche hinein. Alles, was da auch noch kommen mag, was geplant sein mag von den Mächten der Finsternis, es kann uns im Kern nicht gefährden. Auch äußerlich, wie Luther gedichtet hat, nehmen sie Weib, Kind, Ehr, Leib und Gut und so weiter. Äußerlich mögen sie uns angreifen, äußerlich mögen sie uns vieles nehmen können, was uns wichtig ist, aber in der Ewigkeit nicht wirklich Bedeutung hat, Herr. wirklich Substanzielles können sie uns nicht tun. Das ist so großartig, das zu wissen. Und so bitten wir dich auch heute, nicht nur für all unsere Geschwister auf dieser Welt, all die Menschen, die noch der Umkehr zu dir so dringend bedürfen, sondern auch für alle, die in der Verantwortung stehen, sei es in unserem Volk und Vaterland, in unserem Staat, sondern auch sonst an den verschiedenen Orten, dass sich doch viele nicht vom Bösen führen und leiten lassen, sondern von dir. Und auch von diesen, die Verantwortung tragen in Politik und Gesellschaft, sich vom Bösen abwenden und das Richtige tun und sich von dir führen und leiten lassen. So halte du bewahrend auch über unser Volk und Vaterland noch deine Hände und fall dem Bösen in die Arme, soweit es deinem Willen nach möglich ist. Wir loben und preisen dich dafür. Amen. Und beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr halte sein Angesicht auf dir und gebe dir Frieden. Amen.